Vorbemerkung. Ich war diese Woche beim Andreas Mittagessen oder Abendessen, habe gesagt, dass ich im Gottesdienst was erzähle und er meinte, oh, ganz schön herausfordernd. Und ich dachte auch erstmal so, ja, wenn man hier was erzählt, möchte es auch alles stimmen, möchte man nichts Falsches erzählen. Aber im zweiten Blick dachte ich, na, eigentlich hat Gott zum Glück ja jedem von uns einen Kopf gegeben und hat gesagt, alles zu prüfen. Also ich muss nicht alles richtig sagen, sondern ihr müsst alles prüfen. Und das Falsche müsst ihr vergessen. Genau. Ich möchte mit euch gemeinsam einen Bibeltext anschauen, also ein bisschen auch eine gemeinsame Bibelarbeit machen und ziemlich genau in den Text irgendwie einsteigen. Dazu wird der Text auch angeblendet und ihr könnt ihn in eurer Bibel nachlesen. Wer schon mal aufschlagen will, Matthäus 18 ist es. Bei Matthäus 18 geht es darum, wer ist der Größte im Himmelreich? Bei meiner Arbeit, die ich mache an der Uni, da kann man sehr gut feststellen, wer der Größte ist. Es gibt eine Website, wo das steht. Da ist ein Foto von jedem und eine Zahl dahinter. Und die Zahl sagt, wie viele Veröffentlichungen man gemacht hat und wie oft man schon zitiert worden ist. Und man könnte also unsere Leute alle in der Reihe aufstellen und der Chef würde ganz vorne stehen mit der größten Zahl vielleicht. Dann kommt mein Arbeitsgruppenleiter vielleicht mit der mittleren Zahl. Da komme ich irgendwann mit einer vielleicht kleinen Zahl. Hier in der Gemeinde wäre es schon deutlich schwieriger. Also wenn man jetzt hier irgendwie so eine Reihe machen würde, dann vielleicht vorne einen Christian hinstellen, dann vielleicht das Leitungsteam, die sind ja irgendwie auch weit vorne und dann kommen irgendwie alle anderen. Aber vielleicht würde jeder die Reihe so ein bisschen anders machen. Und es ist nicht ganz so klar. Wie man so eine Reihe machen würde, hat die Jünger ziemlich oft beschäftigt. Es gibt 6 Stellen in den Evangelien, wo die ziemlich genau danach fragen, wer ist denn bei Gott der Angesehenste, der ganz vorne ist. Und eine dieser Stellen, wie gesagt, ist Matthäus 18, 1-4. Ich würde erst was zur Einordnung von der Stelle sagen und dann das Schritt für Schritt anschauen. Diese Stelle, die wir haben, findet statt in Kapernaum. Kapernaum ist der Wohnort von Jesus, seine eigene Stadt, sagt Matthäus. Und dort kommt er vermutlich immer wieder mal hin, wenn er von seinen Predigtreisen mit den Jüngern zurückkommt. Auch jetzt, Matthäus 18, kommen sie wieder nach Kapernaum, sozusagen in die Base. Die Jünger kommen auch zum Teil vermutlich von dort, aus der Gegend zumindest, und die fühlen sich da vermutlich also ziemlich wohl. Jetzt, Matthäus 18, sind die zum letzten Mal da. Also, die sind da und kommen dort nicht wieder hin in dieser Form. Und sie wissen das auch. Jesus hat schon gesagt, ich gehe dann nach Jerusalem mit euch und in Jerusalem muss ich leiden und sterben. Also ist klar, die letzte Chance mit Jesus so in der vertraulichen Runde am Heimatort wichtige Sachen zu besprechen. Und die Jünger kommen auf Jesus zu, stellen eine Frage und Jesus nimmt das so zum Anlass, eine Rede zu halten in Kapitel 18. Und Kapitel 19 heißt dann, sie gehen los Richtung Jerusalem. Also das letzte Mal sind die so unter sich, ist so die Ruhe vor dem Sturm so ein bisschen. Was ist den Jüngern in dieser Zeit wichtig? Was ist Jesus wichtig? Die Jünger, heißt es im ersten Satz, kommen in jener Stunde zu Jesus und sprechen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Also die Jünger wollen wissen, wie ist denn das Reich Gottes so aufgebaut? Ist da jemand vorne, jemand groß, ist da jemand hinten? Das hat Jesus auch so angedeutet, im Reich der Himmel wird es große und kleine geben, hat er schon mal gesagt. Und jetzt, bevor sie losgehen und dieses Reich Gottes dann in Jerusalem kommt, möglicherweise, wollen sie sich darauf ein bisschen vorbereiten, wie es scheint. Und sie stellen da eine, finde ich, sehr gut überlegte Frage. Also man kann sich so vorstellen, die kommen gemeinsam zu ihm, zum Rabbi und fragen ihn dann mal zusammen, was sie sich überlegt haben, was sie wissen wollen. Das ist eine Frage, die könnte man auch so ins Lehrbuch des Reiches Gottes schreiben. Könnte man ein Kapitel schreiben, wer ist der Größte im Reich Gottes? Diese Frage ist ein bisschen auf die Zukunft gerichtet. Also wer ist der Größte dann, wenn das Reich Gottes kommt? Es ist ja nah, das wissen Sie, wahrscheinlich sogar sehr nah. In Jerusalem kommt es vielleicht. Und man kann verschiedene Überlegungen anstellen. Vielleicht wird Petrus da der Erste sein, der ist ja so mutig, ja, könnte man sich vorstellen. Oder Johannes, der ist, sagt ja von sich, er ist der Lieblingsjünger von Jesus. Also vielleicht denken die so, sie haben gute Chancen darauf, die Ersten zu sein. Und was noch ausfällt, ist, diese Frage kommt aus einer ziemlich sicheren Position. Also die, das wirkt so, als ob die denken, dass einer von ihnen der Größte sein wird. Wer auch sonst? Also die hunderte Leute, die mit Jesus durch die Gegend ziehen, werden vermutlich nicht die Größten sein, die sind ja viel weiter weg. Und die 4000, die er gespeist hat, sind ja noch weiter weg von ihm. Von denen wird vermutlich keiner das sein. Also die gehen davon aus, dass es einer von ihnen ist, schätze ich. Ich war mal im Praktikum und da musste man oft zu Kunden fahren und auf einer Fahrt sagte mein Praktikumsbetreuer zu mir, Ingmar, du als Christ, du hast ja alles richtig gemacht eigentlich. Entweder deine Theorie stimmt, das mit Jesus und so, dann kommst du irgendwann groß raus. Wäre gut. Oder es stimmt nicht, dann, naja, ist halt vielleicht nichts nach dem Tod, aber dann hast du trotzdem ja ein ganz gutes Leben gehabt, so wie ich das hier sehe. Also eigentlich bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und ich hatte so ein ungutes Gefühl dabei irgendwie, weil ich dachte, naja, geht es darum, dass ich auf der sicheren Seite sein will? Hier scheint es so, die sind erstmal auf der sicheren Seite. Jetzt die Antwort von Jesus, die bringt, die ist ein bisschen irritierend, die bringt es ein bisschen durcheinander. Jesus ruft ein Kind herbei, ich lese. Als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Also erstmal antwortet der Jesus gar nicht auf die Frage. Wer der Größte ist, erfährt man in diesem Satz gar nicht. Zuerst mal antwortet er gar nicht, sondern er macht was. Er holt ein Kind und stellt es in ihre Mitte. Ein Kind, vielleicht, ich denke mal, ein bisschen älter als 3 wird es gewesen sein, sonst hätte es ja nicht rufen können und es hätte nicht laufen können. Also vielleicht so zwischen 3 und 9 Jahre irgendwie alt. Wir erfahren nichts über das Kind, aber es ist jedenfalls noch kein Jugendlicher. In der Antike war man ja auch dann mit 12 irgendwie schon verheiratet und hat dann seine Familie gegründet. Also es wird ein kleineres Kind gewesen sein, schätze ich mal. Das stellt er dahin und gibt keine Info zu der Frage. Also wir erfahren nicht, wer der Größte im Reich der Himmel ist. Manchmal kann ein Jesus mit solchen Sachen wahnsinnig machen. Man stellt irgendwie eine ganz konkrete Frage an ihn und die Antwort ist so, naja, dass man immer noch nachdenken muss. Also, wenn ich Jesus mal gefragt habe, soll ich X heiraten oder soll ich Y studieren, hatte ich selten den Eindruck, dass er doch ja oder nein, so ganz klar und ich muss bloß noch machen, sondern das Hören bei Jesus war immer so, da kommt schon irgendwas, ich habe schon irgendwie was, so ein Gefühl, dass er was sagt, aber nicht so, okay, das ist jetzt genau die Antwort. Also, wenn Jesus was sagt, verlangt es uns oft ab, dass wir selber trotzdem noch dran beteiligt sind und was tun. Ja, einerseits ärgerlich, ne? Also wenn man jetzt ein Organigramm vom Reich Gottes zeichnen wollte, mit so einem Satz könnte man das nicht machen. Andererseits, wie schön, dass Jesus uns offensichtlich zutraut, dass wir selber mit der Botschaft, die er uns gibt, noch was anfangen. Dass er nicht ein Regelwerk von Paragraphen aufstellt, sondern viel mehr Geschichten erzählt, Bilder uns zeigt, zeichenhafte Handlungen bringt. Die sind viel uneindeutiger, aber vielleicht auch viel besser für uns, weil wir viel mehr mit reingenommen sind, wirklich zu überlegen, was meint er denn? Was ist denn die, was ist denn der Kern? Also das Erste, was mir auffällt, die Antwort von Jesus ist nicht irgendwie juristisch. Das Zweite, was mir auffällt, wenn ihr, fängt Jesus an, wenn ihr nicht umkehrt. Also er macht aus dieser schönen Lehrfrage eine sehr persönliche Frage. Die Frage der Jünger ist ja allgemein. Da ist gar nicht so klar, um wen das jetzt geht. Um die oder um irgendwie jemand anderen. Also es ist ein bisschen akademisch, könnte man auch sagen. Ein bisschen so lehrmäßig. Und Jesus macht es, bringt es direkt, bezieht es direkt auf sie und sagt, wenn ihr nicht umkehrt. Das ist weniger bequem. Ne? Also wenn es so allgemein bleibt, ist es ein bisschen angenehmer oft. Es ist... Ich habe ja mit an der Uni auch mit Patienten zu tun und manche von denen, die finden das auch viel angenehmer, über so wichtige Fragen eher in allgemeinen Begriffen zu reden. Also nicht so sehr, wie geht's jetzt mir und was denke ich und was will ich, sondern so ein bisschen auf der übergeordneten Ebene, dass man selber nicht ganz so beteiligt ist. Ich habe eine Supervisorin, die darauf furchtbar reagiert, wenn man das macht, dann wird man sofort abgeschnitten und dann geht es wieder um dich und nicht etwa um irgendwelche allgemeinen gesellschaftlichen Ereignisse oder so. Also Jesus ist ähnlich, ne? Der schneidet doch das Wort hier ab und es geht um euch auf einmal. Da ist auch mehr Leben drin, finde ich. Mir geht es manchmal so, wenn Menschen so allgemein reden, dann schalte ich auch schnell ab. Also dann bin ich schnell in meinen Gedanken woanders und gar nicht so dabei. Aber wenn Menschen über sich reden, dann merke ich mir das viel mehr. Ich habe diese Woche mit dem Christian auch mal geredet und da hat er unter anderem erzählt, was er denkt, wenn er vom Gottesdienst nach Hause fährt. Das werde ich mir von dem Gespräch merken. Das war was von Christian, das kommt sonst von niemandem. Also wenn es um dich geht, um dein Denken, dein Glauben, dann bist du näher an Jesus dran, als wenn es um eine allgemeine Lehrfrage geht, so scheint es hier. Ja, kannst du überlegen, wie sprichst du über deinen Glauben? Sprichst du in allgemeinen Lehrsätzen oder bist du ein Zeuge von Jesus? Bist du jemand, der davon erzählt, was er selbst mit Jesus erlebt hat? So ein Zeuge zu sein, ist viel schwieriger. Weil wenn man so was Allgemeines spricht, kann man ja sich auf Bücher berufen, die man gelesen hat oder auf Predigten, die man gehört hat. Wenn es um einen selber geht, dann geht es nicht. Ne? Ja, also das ist das Zweite, was so ein bisschen irritierend ist. Und das Dritte ist eigentlich so der dickste Fisch in der Geschichte. Nämlich Jesus sagt den Menschen, die am nächsten an ihm dran sind, die am meisten von ihm wissen und am meisten mit ihm erlebt haben, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr keinesfalls ins Reich Gottes kommen. Also es ist schon klar, ins Reich Gottes zu kommen ist ein schmaler Pfad. Das ist jetzt nicht so, dass man das sofort sieht irgendwie. Aber wenn jetzt nicht mal die 12 Apostel reinkommen, na, wer soll denn dann reinkommen? Also die waren sich jedenfalls ziemlich sicher. Und Jesus, das ist schon ziemlich hart. Das ist eigentlich die Basic-Botschaft. Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe. Die wollen viel mehr. Die wollen wissen, wie ist denn das im Reich Gottes? Wer ist denn der Größte? Wie sieht denn das genau aus? Aber Jesus sagt Basics. Umkehr und Umkehr, genau, ist eigentlich sein Hauptpunkt. Also man kann offensichtlich so nah an Jesus dran sein, so heilig sein, dass man sogar ein Apostel ist und trotzdem kann man vom Reich Gottes in einem bestimmten Moment weit entfernt sein. Auch wir hier sind ja jetzt Christen und guter Dinge, aber es kann offensichtlich Momente geben, wo wir vom Reich Gottes ziemlich weit weg sind. Und das macht es deutlich schwieriger. Also wenn wir wüssten, hier wo wir sind, ist definitiv das Reich Gottes, dann wäre es cool. Aber das muss nicht so sein. Es kann sein, du hast 12 tolle Menschen, die Jesus nachfolgen, und trotzdem sind die alle 12 weit weg vom Reich Gottes. Wenn man andere Stellen anguckt, wird das noch ein bisschen verwirrender, weil Jesus das Reich Gottes teilweise kuriosen Menschen zuspricht. Also einem römischen Hauptmann sagt er, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Oder einer Prostituierten spricht er das Reich Gottes zu. Oder einem verurteilten Verbrecher am Kreuz, der Jesus gar nicht vorher kannte. Nach einem Satz, den die gewechselt haben, spricht er ihm das Reich Gottes zu. Und denen, die 3 Jahre mit ihm durch die Gegend gezogen sind, die für ihn gepredigt haben, geheilt haben, Wunder miterlebt haben, denen spricht er das Reich Gottes hier ab. Offensichtlich ist das Reich Gottes nicht zu unserer Verfügung, sodass wir sagen könnten, jetzt sind wir drin. Ein für alle Mal, safe. Diese Sicherheit möchten wir manchmal gerne haben. Wir möchten manchmal gern sagen, Person A hat meinetwegen ein Bekehrungsgebet gesprochen, die ist drin, Person B ist draußen, hat es nicht gesprochen. Solche klaren Grenzen sind natürlich praktisch, weil hat man 2 getrennte Gruppen. Man hat sich selber, man ist drin und die anderen sind draußen. Dann kann man zur richtigen Gruppe gehören und sich auch sicher fühlen. Jesus bringt diese 2 Gruppen auch manchmal, also zum Beispiel Matthäus 25, wo er die Ziegen und die Schafe voneinander trennt oder die klugen und die törichten Jungfrauen voneinander trennt. Also gibt schon 2 Gruppen bei Jesus. Aber auch da sind die beiden ziemlich über die Gruppenzuordnung erstaunt. Also das ist nicht so, dass die vorher gewusst hätten, wer ist ein Bock und wer ist eine Ziege und wer ist ein Schaf. Das überrascht die. Also Jesus spricht das Reich Gottes nicht einer festgelegten Gruppe von Leuten zu, sondern jeder scheint herausgefordert, sich immer wieder darum zu bemühen. Ganz besonders die, die denken, sie hätten es schon gepackt. Welchen Weg stellt Jesus jetzt vor, wie man in das Reich Gottes hineinkommt? Wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Um da hineinzukommen, muss man sich also erniedrigen wie ein Kind. Über das Kind, was da steht, wissen wir leider gar nichts. Nicht mal, wie alt es ist. Wir wissen auch nicht, ob es ein braves oder ein vorlautes Kind war. Wir wissen auch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen war. Wir wissen nicht, ob es seinen Eltern gehorcht hat oder nicht. Die Ausleger des Textes vermuten meistens, es war ein braves Kind. Ich habe mal in einem Kommentar zwei Auslegungen gefunden von Kirchenvätern. Das eine ist von dem Hilarius, der sagt, Kinder folgen dem Vater, lieben die Mutter, sie verstehen nicht, den Mitmenschen Böses zu wünschen, kennen keine Sorge um Reichtum, sind nicht frech, hassen nicht, lügen nicht, glauben, was man ihnen sagt und halten das, was sie hören, für wahr. Also so hat er sich vorgestellt, sollte man sein, um so ein Kind zu sein. Oder der Basilius sagte, Kinder widersprechen nicht, sie streiten nicht mit dem Lehrer und nehmen vielmehr gelehrig den Unterricht an. Ich muss sagen, solche Sachen kommen bei mir auch in den Sinn, wenn ich sehe, ich soll mich erniedrigen. Ne? Ich denke auch erst daran, sich erniedrigen müsste heißen, sich unterzuordnen. Nicht so laut irgendwie die eigene Kritik zu äußern oder so auf der eigenen Meinung zu beharren. Oder vielleicht nicht so ehrgeizig zu sein. Das, denke ich, manchmal ist Unterordnung. Und diese Kirchenväter haben das teilweise auch so interpretiert. Kann man sich mal vorstellen, vielleicht sagen wir mal, ihr alle hier in den Sitzreihen würdet euch daran halten und würdet euch so unterordnen. Also nicht so sehr die eigene Meinung sagen, nicht so viel, wie heißt das hier? die Lehre da annehmen und so weiter. So, und die hinten würden das nicht machen. Zum Beispiel der Tobias, der ist schon ganz groß dabei. Dann, was würde vielleicht passieren? Also ich vermute mal, dass die hinten viel lauter schreien würden und viel mehr bestimmen würden als ihr, die euch alle unterordnet. Und die da hinten würden vermutlich dann auch relativ schnell sagen, wo es in der Gemeinde lang geht, ne? Weil die machen ja dann ein bisschen Dampf. Das wäre also dann so, dass die, die sich nicht dran halten an Jesu Vorschlag, in der Gemeinde mehr machen, als die, die sich dran halten. Das wäre ein bisschen doof. Vielleicht klappt es aber, wenn wir uns alle dran halten. Also wenn die hinten sich auch dran halten und sich unterordnen. Dann funktioniert es vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sind wir dann eine Gemeinde von Duckmäusern. Ich vermute, Jesus hat das sich erniedrigen nicht so gemeint. Stattdessen ist es recht wahrscheinlich, dass, wenn man so einen Text liest, man seine eigenen Vorstellungen recht schnell hineinlegt, was so ein braves Kind denn ausmacht, und dann denkt man, das hat Jesus gemeint. Aber das muss nicht so sein, das passt gar nicht immer zur Gemeindekultur, die man will, und es stimmt ja auch nicht nicht unbedingt. Also die Kinder, die ich kenne, sind nicht immer so sich unterordnend und sanftmütig und willfährig, sondern die haben auch manchmal einen eigenen Kopf. Ich habe deshalb einen anderen Vorschlag, was Jesus meint, wenn er sagt, werdet wie ein Kind. Was haben die Jünger gesehen, als Jesus ein Kind in ihrer Mitte gestellt hat? Wenn wir ein Kind in unserer Mitte stehen sehen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht dann so ein bisschen das Herz auf. Ne? Also ich denke dann, wunderbar, wenn hier vorne 8 Kinder sind, zum Kindergottesdienst gehen, das ist einfach schön. Das macht einfach Spaß und das sieht man gerne. Und so geht es in Deutschland im Jahr 2017 den meisten Leuten, denke ich. Ja. Kinder, da hat man ein positives Bild von. Bei den Jüngern war das sehr wahrscheinlich nicht so. Denen ist vermutlich das Herz nicht aufgegangen. Wir sehen das ein Kapitel später bei Matthäus, als die Kinder zu Jesus gebracht werden, oder dass er sie segnet, dann weisen die Jünger die Kinder zurück. Also wer würde das heute machen, wenn Kinder heute irgendwie zum Christian kommen, würden wir dann sagen, nee, weg mit euch. Ich glaube nicht. Heute haben wir ein anderes Bild von Kindern als damals. Damals waren Kinder vor allem unfertige Menschen. Menschen, die noch nicht so nützlich sind, wie sie später mal sein sollen. Man hatte ja in der Zeit von Jesus eher viele Kinder, nicht so 1, 2 wie heute, sondern mehr. Und das hatte auch seinen Sinn, nämlich die haben, sobald sie laufen konnten, mitgeholfen im Haushalt und auf dem Feld. In Kapernaum vielleicht auch beim Fischen. Na gut, das wird noch nie so gegangen sein, eher so im Jugendalter vielleicht. Aber Kinder, die waren damals halt Mitarbeitende im Haushalt und sie waren die Altersvorsorge. Also es gab noch keine umlagefinanzierte Rente und man brauchte Kinder, die sich im Alter um einen kümmern. Das konnten die natürlich noch nicht, wenn sie klein sind. Ne? Wenn sie klein sind, dann musste man in die erstmal viel rein investieren, damit die irgendwann mal diese Aufgabe erfüllen können. Also Kinder sind irgendwie noch ziemlich unfertig. Kinder haben auch, mir sagen lassen, in der Zeit keine Rechte gehabt. Also das waren nicht Menschen mit einer eigenen Stimme und eigenen Bedürfnissen, sondern naja, es gab kein Jugendamt und kein Stoffwechsel. Und wenn sich die Eltern oder die Familie nicht drum gekümmert haben, dann hat es niemand gemacht. Also dass Kinder so als eine eigene, irgendwie wichtige Gruppe in der Gesellschaft anerkannt waren, das war nicht so. Kinder sind ganz und gar abhängig davon, dass sich die Großfamilie ihrer annimmt. Also, was alle Kinder gemeinsam haben, ist, sie sind unfertig. Sie stehen am Anfang vom Leben. Sie sind nicht in der Mitte vom Leben und nicht am Ende, sondern am Anfang. Und das Eigentliche, das kommt erst noch. Die sind noch in der Vorbereitung. Die sind noch Lernende. Die müssen noch ganz, ganz viel erfahren, ganz, ganz viel erleben, bis sie irgendwann an dem Punkt sind, wo sie wirklich teilhaben können. Ich vermute, das ist die Richtung, in die Jesus die Jünger stupsen will. Nicht besonders gehorsam zu sein oder besonders sich unterzuordnen, sondern Menschen zu sein, die am Anfang stehen. Die nicht auf eigene Leistungen zurückblicken und daraus Ansprüche ableiten, sondern die wissen, ich habe es noch nicht ergriffen. Ich muss es noch entdecken. Wenn niedrig machen, das bedeutet, was für ein Lebensstil folgt dann daraus? Also wie leben Menschen, die sich so am Anfang verstehen? Ich denke, dass Jesus in dem weiteren Kapitel dazu ganz wichtige Antworten gibt. Ich habe ja gesagt, Kapitel 18 ist eine Rede von Jesus. Und wenn ihr eure Bibeln aufschlagt und dann weiterlest, dann seht ihr, was in dieser Rede noch kommt. Da kommt zuerst, gleich danach, die Aufforderung von Jesus, dass man solche Kinder aufnimmt. Wer solche Kinder aufnimmt, sagt er, der nimmt mich auf. Also offensichtlich ist ein Kennzeichen vom sich niedrig machen, dass man auch viel mehr an den anderen Niedrigen dran ist. Und das ist toll, weil das heißt, beim sich niedrig machen geht es nicht darum, dass wir irgendwie vor Autoritäten uns niedrig machen, sondern niedrig machen, um bei denen zu sein, die auch niedrig sind und mit denen eine Gemeinschaft zu haben. Wenn wir uns so niedrig machen, dann erscheinen uns die Kleinen und die nicht so Bedeutsamen auf einmal viel näher und viel bedeutsamer als die Großen. Als nächstes kommt die Geschichte vom verlorenen Schaf. Jesus erzählt, dass ein Hirte 99 Schafe zurücklassen wird, um ein Schaf, was verirrt ist, zu suchen. Vielleicht ist man, wenn man sich selber so am Anfang versteht, auch viel verständnisvoller für Menschen, die auf dem falschen Weg sind und viel engagierter für die. Wenn man sich nicht auf der richtigen Seite sieht, fällt es einem vielleicht viel leichter, mit Menschen zu suchen, sich für Menschen zu engagieren, die verirrt sind. Und als drittes kommt die Geschichte von dem Schalksknecht. Also von dem, der viel vergeben bekommt, aber wenig vergibt. Das könnte auch eine Folge davon sein, dass man sich als am Anfang sieht, als einen Menschen, der noch nicht es ergriffen hat. Man ist vielleicht viel eher bereit zu vergeben. Der andere ist ja auch unfertig und noch am Anfang. Also mir scheint, wenn man sich niedrig macht im Sinne von Jesus, dann wird man nicht in die kleine Kammer gehen und sich zurückziehen, sondern man wird vermutlich viel engagierter sein. Man wird viel mehr dran sein an denen, denen es selbst nicht gut geht. Ja, also die zentrale Message von Jesus scheint mir zu sein, liebe Jünger, euer Glaube ist niemals fertig. Ihr werdet das Reich Gottes nur erreichen, wenn ihr ständig bereit seid, umzukehren und euch auf das Neue einzulassen, was Gott euch zeigt. Euer Glaube darf keine Versicherungspolice sein, sondern eher eine Abenteuerfahrt, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Mit einem Wort von Luther möchte ich das schließen. Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden. Nicht ein Gesundsein, sondern ein Gesundwerden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, Es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles. Es reinigt sich aber alles.